This is supposed to be a conclusion.
Dies soll eine Versammlung sein, wo wir zusammenfassen. Aber ihr alle zusammen habt schon eine Zusammenfassung gegeben, was gut ist, wirklich gut ist. Wir benutzen gerne das Wort wirklich, 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 wirklich. Natürlich glaube ich, dass das alles, was ihr sagt, was ihr Gemeinschaft gegeben habt, dass das wirklich wahr ist. Aber wenn ihr es so sehr betont, wirklich, dann werde ich ein Fragezeichen dahinter stellen und fragen, wirklich? Weil wenn es wirklich ist, dann musst du nicht so oft wirklich sagen. Weil was immer wir sagen, sollte wahrhaftig sein. Ab und zu ist es okay, wirklich zu sagen. So wie der Herr gesagt hat, Amen, Amen, ich sage euch. Aber nicht in jedem Satz hat der Herr Amen gesagt. Amen, Amen, Amen. Und ich sage euch, Amen, Amen, Amen. Mach dies nicht zu einer Gewohnheit. Es ist viel besser, wenn wir uns darin üben, dass jedes Wort, das aus unserem Mund kommt, wirklich wahr ist. Aber ihr müsst das Wort wirklich nicht so oft benutzen, selbst wenn es wirklich wahr ist. Es ist sehr ansteckend. Wenn jeder es wirklich hört und dann nach einer sehr kleinen Weile benutzt jeder das Wort wirklich als ein Wort. Wir brauchen das nicht. Weil jedes Wort, das aus unserem Mund kommt, ist wahr, soll wahr sein. Ich brauche euch von nichts zu überzeugen. Aber wir müssen alle wissen, dass alles, was aus unserem Mund kommt, aus unserem Herzen kommt. Aus der Fülle unseres Herzens redet der Mund. Wirklich. Ich möchte einfach nur, dass es nicht zu einer Gewohnheit wird. Das ist nicht unsere Sprache. Das ist daher eine Übung, im Geist zu sein. Wenn ihr das Buch Offenbarung lest, hat Johannes nicht das Wort benutzt. Ich bin wirklich ein Zeuge, das ist wirklich Gottes Wort. Und wirklich ist es das Zeugnis von Jesus. Und wirklich, wenn ihr echt wahrhaftig das Wort hört, das wäre ein bisschen sehr komisch. Wirklich komisch. Wir müssen alle lernen. Und ich meine es so. Lob den Herrn für die Zusammenfassung. Die drei Kapitel sind so kurz. Selbst jeder Brief ist sehr kurz an sich. Daher brauchen wir keine extra Zusammenfassung. Aber was wir sehen müssen und in unseren Gedanken und in unserem Herz bewahren müssen und auch ein Verlangen brauchen, solange wir die goldenen Leuchter sind und solange wir die heilige Priesterschaft sind, wir müssen uns auf diesen wunderbaren, großen, hohen Priester fokussieren. Wir müssen schätzen, was unser Bruder sehr kurz gesagt hat. Wenn wir diesen großen, hohen Priester nicht haben, in unserer Mitte wandeln. Er schläft nicht oder macht auch nicht nur einen Spaziergang da. Was denkt ihr, was der große Hohepriester dort macht? Spaziert er mitten den Gemeinden? Könnt ihr euch es euch vorstellen, dass der Hohepriester ins Heiligtum geht und einfach da reinläuft, sich hinsetzt, sich ein bisschen umguckt und wieder rausgeht? Nein, er war sehr beschäftigt. Und stellt euch insbesondere den Zustand der sieben Gemeinden, aber es gab ja mehr als sieben Gemeinden in Asien. Aber in seiner Weisheit hat er die Nummer sieben rausgewählt, die sieben Gemeinden. Und ich möchte die Nummer sieben nochmal wiederholen. Sie ist eine sehr wichtige Nummer, eine sehr wichtige Zahl. Weil sie uns die Aktion unseres Herrn beschreibt. Selbst als sie Jericho eingenommen haben, wie oft sind sie um die Mauern gelaufen? Siebenmal. Und was war mit diesem Naaman? Wie oft musste er in den Jordanfluss hineingehen, um geheilt zu werden? Es waren auch siebenmal. Und wie viele Wochen hat der Herr in Daniel Kapitel 9 herausgenommen, um seinen Plan mit Israel, seinem Volk und seiner Stadt zu vollenden? Es waren 70 Wochen. Und wie viele Jahre ist eine Woche? 7 Jahre. Und was ist mit der letzten Woche? Die letzte eine Woche. Wie viele Jahre sind das? 7 Jahre. Alles ist hier die Nummer 7. Und überall, wenn diese Nummer 7 erwähnt ist, redet es über Gottes Werk, seine Aktionen. Es fängt an mit 1. Mose 1. Wie viele Tage sind in 1. Mose 1 erwähnt? 7 Tage. Der 7. Tag ist der Sabbat. Gott hat sein Werk vollendet. Die Nummer 7 ist daher sehr wichtig. Insbesondere im Buch Offenbarung. Die Nummer 7 sind seine Werke, sogar seine Gerichte, 7 Siegel, 7 Trompeten, die 7 Zornesschalen. Die Nummer 7 ist wichtig, daher gibt es 7 Geister, 7 Augen. Und was machen die 7 Augen? Schlafen sie? Mit Sicherheit nicht. Das bedeutet nicht, dass der Herr 7-fach verstärkt intensivere Augen hat. Nein, es bedeutet, dass er alles sieht in Gottes Werk, um seinen Plan zu vollenden. Was immer wir in Toronto tun, insbesondere in Zion, in Vancouver, alles, was wir tun, das weiß er. Er weiß alles. Gut oder böse. Er weiß es. Selbst in meinem persönlichen Leben, denkt ihr, der Herr wusste alles nicht? Nein, der Herr weiß. Nichts ist vor ihm verborgen. Selbst die Herzen, die Gedanken des Herzens. Und insbesondere, wenn wir zu seinem Wort kommen, was passiert da? Es scheidet nicht nur Seele von Geist, sondern Mark und Gebein. Er geht sehr tief in die ganz verborgenen Teile deines Seins. Er weiß alles. Denkt nicht, ihr könnt irgendetwas von diesem großen hohen Priester verstecken. Aber die Absicht dieses großen, wunderbaren, hohen Priesters, der in den Gemeinden wandelt, er liebt, er ist nicht da, nur um loszustellen, sondern um zu heilen. Aber um zu heilen, muss er das Problem auch bloßstellen. Oft weiß ich nicht einmal mein eigenes Problem. Daher muss ich zu ihm kommen. Zu diesem Gott, der die inneren Teile erforscht. Das Herz, das das wichtigste Teil deines Seins ist. Wenn du Herzprobleme hast, du weißt es nicht einmal. Es ist daher sehr gut, auf diesen liebenden, wunderbaren, hohen Priester Acht zu geben. Er liebt uns. Christus liebt die Gemeinde. Vergesst das nicht. Und er will das uns alle zu solchen machen, dass wir auch die Gemeinde lieben und einander lieben. Ich bin so froh, wenn er mit der Gemeinde umgeht, so wie viele Heiligen schon erwähnt haben, obwohl hier solch ein hoher Priester beschrieben war, und als Johannes ihn gesehen hat, hat er ihn nicht umarmt, hat er ihn als der jüngste der Apostel bei ihm war. Nein, er ist vor seinen Füßen wie tot niedergefallen. Das zeigt uns, dass die Furcht des Herrn sehr wichtig ist. Wir müssen ihn respektieren. Die Furcht des Herrn. Was hat Hebräer 12 gesagt? Dass wir Gott wohlgefällig dienen mit Ehrerbietung und Gottesfurcht. Tu nicht nur einfach irgendetwas für Gott. Erscheint nicht als Hippies vor Gott. Kennt ihr die Hippies noch? Bist du ein Hippie-Christ? Das ist schon zu lang her, die jungen Leute wissen davon nichts. Ich habe in dieser Zeit des Hippie-Bewegung gelebt. Und jedes Jahr, wenn ich nach Los Angeles gekommen bin, und ich war sogar in den 70ern dort, es gab sogar ein christliche Bewegung, die Jesus People, das waren Hippie-Christen. Es heißt nicht, dass ich sie nicht mag oder sie kritisieren will, aber es ist doch komisch. Könnt ihr euch es vorstellen, dass die 12 Jünger des Herrn Hippies waren, Hippie-Christen? Und ich bin sogar zu manchen Versammlungen von ihnen gegangen. Mit Absicht. Nicht, um sie auszuspionieren, sondern ich habe etwas von unserer Literatur mitgebracht, um sie ihnen zu geben. Und ihr Führer hat mich nach der Versammlung gefragt, was machst du hier? Schafe klauen? Kommst du hierher, um die Schafe zu klauen? Ich habe gesagt, nein. Ich bin nur hierher gekommen und habe euch ein paar Bücher zum Lesen mitgebracht. Sehr beeindruckend. Und das Beeindruckendste war an dieser Erfahrung, drei Brüder von uns sind dorthin gegangen und saßen auf dem Boden. Ja, manchmal erzähle ich euch ein bisschen Geschichten. Aber das ist wahr. Das ist wirklich wahr, was ich euch jetzt erzähle. Drei von uns sind dort hingegangen. Und es gab keinen Platz mehr, um zu sitzen. Daher haben wir uns gerade in der Mitte zu den Leuten auf den Boden gesetzt. Und zu dieser Zeit hat jemand einen Besessenen gebracht und den Pastor dort gefragt, die Dämonen auszutreiben. Und es war sehr komisch. Und der Pastor hat dann gefragt, wie heißt du, wie ist dein Name? So wie das, was der Herr Jesus gefragt hat, die Dämonen gefragt hat. Wie ist euer Name? Und er hat so furchtbar gelacht. Ich möchte es euch gar nicht erklären. Er hat auch etwas gesagt, das ich euch nicht sagen werde, wiederholen werde. Und dann hat er in einer komischen Stimmlage gesagt, hier in diesem Raum sind nur drei echte Christen. Und als ich das gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen. Und in meinem Herzen habe ich den Feind gebunden. Okay, wenn da drei echte Christen sind, hier, hat der Pastor gesagt, dann zeig mir, wer sie sind. Und diese komische Person hat auf eine sehr komische Weise gelacht. Ich werde es dir nicht sagen. Ich werde es dir nicht sagen. Komm, zeig sie uns. Wer sind sie? Wer sind sie, diese Leute? Ich werde es euch nicht sagen. Und dieser Pastor war nicht sehr fröhlich. Er wurde böse und hat gesagt, bringt ihn hier raus. Bringt ihn hier raus. Was ich euch sage, ist hier. Obwohl wir alle Christen sind, weiß der Feind nicht, dass wir das Besonderes wären und wir haben uns auch gar nicht dort als die einzigen wahren Christen betrachtet dort. Aber der Feind weiß, so wie Offenbarung Kapitel 12. Da will Satan, der Drachen, ihm ist die Frau egal. Obwohl diese Frau die ganze Anzahl von Gottes Volk darstellt. Von Abel ganz bis zur Zeit der Auferstehung, die gestorben sind. Satan hat Angst vor dem männlichen Kind. Er möchte das männliche Kind verschlingen. Den überwindenden Teil. Wir sind alle Christen, wir sind alle Gottes Volk. Aber wovor der Feind Angst hat, ist, dass es dieses männliche Kind nicht vor so vielen Christen. Ich sage nicht, dass sie keine Christen sind. Ich bin nicht derjenige, der hier sie kritisiert. Wer bin ich, dass ich sie kritisieren dürfte? Aber es gibt hier einen Kampf, der abgeht. Es gibt so viele Gemeinden, aber sind sie Leuchter? Sind sie scheinende Leuchter? Sind sie goldene Leuchter? Haben Sie das Auferstehungsleben? Sind Sie voller Leben? Sind Sie gefüllt mit dem Heiligen Geist? Ich rede hier nicht über die Pfingstler, über das Gefülltwerden mit dem Geist wie bei den Pfingstlern. Nein, ich spreche über den wahren Geist des Lebens. Das ist das, was die Gemeinden brauchen, die goldenen Leuchter. Mit das, was Zacharia 4 sagt, gefüllt mit dem Goldöl, mit dem goldenen Öl. Erinnert euch an das Königreich und die Priesterschaft, die zwei Ölbäume. Wer sind diese zwei Ölbäume? Das hat Zacharia gefragt. die beständig die sieben Zweige des goldenen Leuchters gefüllt haben. Es gab dort ein goldenes Gefäß oben auf. Und von diesem goldenen Gefäß gingen sieben Gießröhrchen zu jeder Lampe. Wieder die Nummer sieben. Es gibt sieben Lampen. Und von dieser großen goldenen Schüssel, die von zwei Olivenbäumen gefüllt wird, fließt das goldene Öl. So wie Zacharia sagt, er spricht von Goldöl. Diese zwei Olivenbäume repräsentieren was? Das Priestertum und das Königreich. Josua und Zerubabel. Und wenn du weiterliest, in Kapitel 6, dann siehst du, wie diese zwei Dienste, das Königreich und das Priestertum, als eins zusammengefügt werden. In Christus. Dieses wunderbare Bild, das ihr hier seht, muss unsere Wirklichkeit heute sein. Das ist etwas sehr Ernstes. Das wird Gottes Plan erfüllen. Das erfüllt Gottes Vorsatz. Wir müssen daher diesen großen himmlischen Hohenpriester kennen. Erinnert euch an die Beschreibung. Die Beschreibung ist auf solch eine Art und Weise, dass ihr euch den Herrn fürchten lässt. Niemand fürchtet das Lamm Gottes, das am Kreuz gestorben ist, so wie sie ihn alle ausgelacht haben und sie wollten ihn loswerden. Aber hier in Offenbarung, dieser große himmlische hohe Priester ist auf solch eine Weise beschrieben, dass wir ihn alle fürchten müssen. Fürcht nicht in einer nervösen Art und Weise, seid nicht verängstigt. Das war nicht der Punkt hier. Ihr müsst erkennen, dass unser Zustand weit davon entfernt ist, Ende zu sein. Der Zustand der Gemeinden. In den letzten 60 Jahren kann ich euch allen bezeugen, es gab so viele Probleme in den Gemeinden. Die Gemeinden hatten so viele Probleme. Alle Probleme, die in den sieben Gemeinden erwähnt wurden, sie haben sich wiederholt. Und dann habt ihr Schebner. Der unseren Herrn als das Haupt ersetzt. Und ganz am Ende, du warst auch dabei, Sam. Jeder musste auf diesen einen hören. Wenn nicht, verschwinde. Wenn du nicht einverstanden bist, dann hast du große Probleme. Darum, als so viele Probleme, Sünde und Verwirrung da war, Bosheit, in diesem sogenannten Ort, ich will den Ort nicht erwähnen, niemand wagte, irgendetwas zu sagen. Weil wenn du das gesagt hast, dann hättest du deine Position verloren. Denkt an Jesaja 22. Hier, Schebner hat seine Position. Habt ihr das Wort gelesen? Position? Sein Amt? Hast du eine Position in der Gemeinde? Moses, was ist deine Position? Ich bin nur ein Bruder. Ein Mitbruder im Dienst. Und in den Leiden. Im Ausharren auf unseren Herrn Jesus Christus. Aber wir brauchen solch einen Christus. Ansonsten habt ihr keine Furcht des Herrn. Weil wenn wir keine Furcht des vor diesem wunderbaren Christus haben, wegen unseren Vorstellungen darüber, wer er ist. Wir haben nur diese Vorstellungen des Evangeliums. Dann haben wir keine Furcht vor ihm. Wir können dies und jenes tun. Oh, ich habe das kostbare Blut. Und niemand fürchte den Herrn. Du kannst alles machen, was du willst. Aber wenn du solch einen himmlischen hohen Priester siehst, den Sohn des Menschen, der in den Mitten der Gemeinden wandelt, als der Uralte an Tagen. Er ist der Uralte an Tagen. Du bist nicht der Uralte, du bist der Jüngste. Und wir sind auch nicht alt genug, wir sind nicht uralt. Aber er ist es. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sagt Micha Kapitel 5, Vers 2. Der, der in Bethlehem geboren wurde, sein Ursprung ist von der Ewigkeit her. Das ist der Herr, er war von Anfang an bei Gott, schon in der Ewigkeit. Wir müssen so einen respektieren. Oft aber denken wir im Gemeindeleben, dass wir es besser wissen. Ist dein Name wunderbarer Ratgeber? Ratgeber John Yao. Nein? Ratgeber Doktor. Nein, wir sind gar nichts im Vergleich zu diesem Uralten. In Kapitel 7 von Daniel, als er diese Vision gesehen hat, von dem Uralten, der auf dem Thron sitzt, und der Sohn des Menschen, der zu ihm kommt, in Offenbarung 4 und 5, er war schon da in Daniel Kapitel 7. Und er ist dieser Uralte. Wenn ihr nicht zu ihm geht, zu wem kommt ihr dann vorwärts, wenn ihr ein Problem in der Gemeinde habt? Das Problem ist, dass du nicht genug Zeit mit ihm verbringst. Du willst sofort eine Antwort. Und wenn du keine kriegst, dann gehst du weg und denkst selber drüber nach. Suchst selber nach einer Antwort. Aber bei dem hohen Priester ist das Urim und Tumim in seiner Brusttasche. Und dieser große, hohe Priester, das ist der Herr. Aaron ist der hohe Priester, aber nicht der große, hohe Priester. Und dieser ist nicht nur groß, sondern er ist auch himmlisch, weil er aufgefahren ist in die himmlische Wohnung und Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist und nicht von dieser Schöpfung ist. Ja, das ist die höchste Ordnung. Es gab noch nie solch eine Ordnung. Wenn wir ihn nicht als solch einen sehen, und sein Gesicht scheint wie die Sonne. Habt ihr jemals getraut, euch in die Sonne zu schauen? Wenn du auf ihn schaust, dann wirst du blind. Weil sein Gesicht scheint wie die Sonne in ihrer Kraft. Wir müssen diesen Christus sehen. Wir müssen diesen Christus kennen. Petrus hat ein bisschen was von ihm gesehen. Deswegen hat er gesagt, wir haben euch keine Märchen erzählt, sondern wir sind Augenzeugen seiner Majestät geworden. Daher hat Petrus Furcht gehabt. Weil er sehr anders ist als dieser Christus, der mit ihm täglich gewandelt ist, mit ihm geredet hat. Und sogar, als sie unter sich selbst gestritten haben, wer der Größte sein wird unter ihnen. Wagt es darüber, wer der Größte unter euch ist, vor dem Herrn darüber zu diskutieren? Die Mutter von Jakobus und Johannes kam zu Jesus und hat ihn sogar in diesen Positionskonflikt gezogen. Was kann ich denn für euch tun, hat er gesagt. In deinem Reich soll dieser eine zu deiner Rechten und der andere soll zu deiner Linken stehen. Selbst die Mutter war in diesem sozusagen Machtkampf verwickelt. Aber wer soll auf der Rechten sein? Und wer darf auf der Linken sein? Das ist immer schon das Problem. Macht, Position. Wir haben keine Positionen, wir brauchen das nicht, weil jede Position schon von Christus belegt ist. Alle Positionen sind schon besetzt. Wenn jemand dir eine Position anbietet, pass auf. Solch ein wunderbarer Christus. Und wenn du ein Bote des Herrn sein willst, dann stell dir sicher, dass du in seiner rechten Hand bist. Dass du unter seiner Herrschaft bist. Unter seiner Kontrolle. Und er wird nicht einfach nur über dich herrschen, so wie die Regierung in den USA regiert. Er wartet auf das Gericht. Sie wartet, diese Regierung wartet auf das Gericht. Sie füllt den Zornesbecher des Herrn und wartet auf das Gericht des Herrn. Aber nicht so mit den Gemeinden. Die goldenen Leuchter warten nicht darauf, dass es alles ein großes Chaos wird und dass der Herr kommt und die Gemeinde richtet. Nein, der große hohe Priester ist da, um sie zu ernähren, dass sie golden ist, rein und heilig. Daher hat der Herr sich der Gemeinde in Philadelphia als der Heilige, der Wahrhaftige gezeigt. Es gibt da keine falschen Dinge in unserem Herrn Jesus. Er ist echt. Substanziell. Er ist keine Lehre. Der wahre Gott sagt es. Am Ende von 1. Johannes, Gott hat uns ein Verständnis gegeben und dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nichts Falsches in ihm. Ich möchte nicht nur irgendetwas über ihn wissen, sondern ich will ihn kennen. Wir wissen viel über ihn, aber keiner kennt ihn. Wir wollen diesen wahren Gott kennen. Den wahren Gott. Und Johannes möchte uns dabei helfen, den wahren Gott kennenzulernen. Und er wandelt in unserer Mitte mit solchen glühenden, brennenden Füßen. Aus Kupfer, so fein, so rein. Sein Gericht ist gerecht. Unser Gericht nicht. 10, 9 von 10 Mal, 10 von 10 Mal sind, liegen wir falsch. Wie oft musste ich Buße tun, wo ich dachte, ich hatte recht. Vielleicht nicht sofort habe ich es erkannt, dass ich falsch lag. Vielleicht erst 2 Jahre später habe ich festgestellt, oh nein, ich bin falsch. Es wäre viel besser gewesen, wenn ich am nächsten Tag es gewusst hätte, dass ich falsch war, dann hätte ich es noch besser machen können. Aber das Gericht des Herrn ist immer richtig. Seine Füße sind wie glühendes Kupfer, scheinendes, brennendes Kupfer aus einem Schmelzofen glühend gemacht. All diese Beschreibungen müssen wir in unserem Herzen behalten und haben. Dann werden wir nicht wagen, nur irgendetwas zu tun in Zion. Schaut, was in der Zeit des Alten Testaments im Buch von Hesekiel geschehen ist. Was hat das Volk Gottes von den größten Fürsten, den Herrschenden, den Priestern und dann die Männer und dann die Frauen, was sie alles getan haben im Tempel Gottes. Sie haben dem Götzen angebetet. Jeder hatte seinen Lieblingsgötzen. Denkt ihr, wir würden sowas nicht machen? Jeder hat seine Lieblingslehre. Jeder hat sein Lieblingswerk. Und dann haben sie Wettbewerb miteinander. Welcher ist größer? Welches ist größer? Und wir alle denken, ja, sind doch alles Gläubige, ist doch alles gut, sind alles Christen, ist doch alles okay. Okay oder nicht, fragt den Herrn. Es liegt nicht an mir, sondern am Herrn. Aber ich möchte wissen, wie der Herr Dinge betrachtet, ohne Voreingenommenheit.
Everything clear.
Alles klar. Der Herr muss uns diesen großen hohen Priester zeigen. Dann, wenn wir ihm folgen und ihn kennen, dann können wir diese goldenen, scheinenden Leuchter sein. Er ist derjenige, der sich um sie kümmert. Das bedeutet nicht, dass wir nichts tun. Nein, wir arbeiten mit ihm zusammen. Wir hören auf ihn. Der Herr wollte nicht, dass wir nervös werden und gar nichts mehr für ihn machen von jetzt an. Nein, so wunderbar, wie der Herr diesen Apostel Johannes berührte. Der Apostel Johannes. Und er berührt ihn und sagt, fürchte dich nicht. Auf der einen Seite fürchten wir ihn, weil wir ihn lieben und respektieren. Aber auf der anderen Seite ist es nicht in einer erschreckenden Todesfurcht voller Angst. Definitiv nicht. Ah nein, es ist voller Respekt und Ehre und voller Liebe. Wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihn respektieren. Wenn du deine Eltern liebst, dann wirst du sie respektieren. Ansonsten wirst du mit deinen Eltern die ganze Zeit streiten. Und dann solltest du dankbar sein, dass dein Vater keine 7 brennenden Augen hat. Aber unser Herr hat diese. Und sein Sprechen ist nicht immer nur, sind nicht immer nur süße Worte, sondern von seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Wir reden immer gerne Dinge, die sehr wohlgefällig sind und die Heiligen gerne hören wollen. Aber als der Herr zu den sieben Gemeinden sprach, denkt ihr, sie wollten gerne diese Worte hören? Willst du immer hören, ich habe da etwas gegen dich? Willst du das immer alle Zeit hören? Sharon, ich habe etwas gegen dich.
But if it really that situation, then the Lord will rebuke us.
If he loves us. Ja, aber wenn es dies wirklich die Situation ist, dann wird der Herr uns züchtigen, weil er uns liebt. Aber es ist eine echte Liebe, eine echte Liebe. Wenn ich liebe, den züchtige es und ermahne. Er züchtigt euch, weil er euch liebt. Wenn er euch einfach tun lässt, was ihr tun wollt, denkt ihr, dass das Liebe ist? Mit Sicherheit nicht. Ja, aber er redet die Wahrheit. Er ist der Wahrhaftige. Er ist Licht. Und er ist auch Liebe. Wen ich liebe, den züchtige ich. Das ist das letzte Wort, das er geredet hat. Züchtigung ist was anderes wie das Gericht. Und wir brauchen sehr viel Züchtigung, Erziehung, dass wir recht wachsen, dass wir zur Reife kommen und gemeinsam das Ziel erreichen. Möge der Herr unsere Herzen beeindrucken, als dieser wunderbare große Hohepriester, der inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Das ist unsere Errettung. Lobt Gott. Ja, das ist das Ende für die Konferenz. Amen. Danke, Herr. Danke, dass du dieser wunderbare große Hohepriester bist. Wir beten das alle. Gemeinden hier in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika, auf der ganzen Welt. Dass du hin und her wandelst zwischen all den Leuchtern. Wir vertrauen dir, dass du uns den ganzen Weg zum Ziel bringst. Du hast uns versprochen, so ein Königreich von Priestern zu machen. Wir glauben an dein Wort. Wir vertrauen dir ohne Zweifel. Du wirst es schaffen mit uns allen. Vater, dir sei die Herrlichkeit. Danke, dass du uns solch einen großen himmlischen hohen Priester gegeben hast, nach der Ordnung Melchisedeks, der König der Gerechtigkeit und des Friedens, der in unserer Mitte heute wandelt.